Meine Damen und Herren, die Kästen werden abtransportiert. Danke, dass Sie da sind und auch, wenn Sie abgegeben haben, danke dafür. Ist auch in Ihrem Sinn. Jetzt geht es in medias res der heutigen Vorlesung. Diskrete Zufallsvariable und ihre Verteilungen. Sie sehen, es fehlt das kleine Wörtchen uniform. Das fehlt jetzt. Wir haben es jetzt zu tun mit allgemeinen, diskreten Zufallsvariablen. Und da stellt sich gleich schon mal die Frage, was ist das, eine diskrete Zufallsvariable? Na, die Welt des Diskreten, das ist Ihnen als Informatikerinnen und Informatikern an den Leib geschrieben, oder? Das ist, wenn man etwas Endliches hat oder, das kommt dann auch bald, was abzählbar Unendliches, was man mit 1, 2, 3, 4, 5 durchzählen kann, ja, aber halt Punkt, 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 abzählbar, unendlich. Und bisher hatten wir die Situation, dass wir eine endliche Menge hatten, also sozusagen Grundbegriffe. Dass wir eine endliche Menge hatten, in die die Zufallsvariable x reinfiel, und dann hatten wir zwei Grundregeln. Die erste Regel, dass die Wahrscheinlichkeit, dass x in S fällt, gleich 1 ist. Das sichere Ereignis hat Wahrscheinlichkeit 1. Und die zweite Regel, dass die Wahrscheinlichkeit, in eine Menge A zu fallen, die dann natürlich auch endlich viele Ausgänge hat, die Summe über eben die Elemente aus A der Wahrscheinlichkeiten, dass x gleich A ist, ja, für jede Teilmenge von S. Das war das, was wir bisher schon hatten, und keine Rede davon, dass alle Ausgänge gleich wahrscheinlich sein müssen. Ja, davon jetzt keine Rede mehr. Alle Ausgänge gleich wahrscheinlich, das war das Charakteristikum von uniform verteilt. Und jetzt geben wir gleich die Voraussetzung, dass es endlich ist, die geben wir auf und sagen, es ist entweder endlich oder abzählbar unendlich. Ja? Abzählbar unendlich, die Parademenge ist die Menge der natürlichen Zahlen. 1, 2, 3, 4, 5, Punkt, Punkt, Punkt. Ja? Und wenn wir so ein Beispiel haben, wenn es abzählbar unendlich ist, zum Beispiel es gleich die Menge der natürlichen Zahlen, 1, 2, 3, 4, Punkt, 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 dann könnten wir eine Zufallsvariable x uns einmal vors Auge nehmen mit der Eigenschaft, dass das x mit Wahrscheinlichkeit 1/2 auf die 1 fällt, mit Wahrscheinlichkeit 1/2 größer als 1 ausfällt, und das dann wieder so baumartig aufgeteilt wird, also so kammartig, ja, mit Wahrscheinlichkeit 1/2 geht man zu 1, mit Wahrscheinlichkeit 1/2 mal 1/2 geht man zu 2. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man den Ausgang n hat, wäre 1 durch 2 hoch n. Und das sind natürlich alles, kann man als Definitionen lesen. Also man definiert dieses hier so. Die Wahrscheinlichkeit, dass man auf 1 fällt, ist 1/2. Die Wahrscheinlichkeit, dass man auf 2 fällt, ist 1/4. Die Wahrscheinlichkeit, dass man auf 3 fällt, ist 1/8. Und die Wahrscheinlichkeit, dass... Bitte. Das ist sozusagen jetzt, danke für die Frage, das ist sozusagen jetzt unser Spiel, was wir spielen. Ich vereinbare mit Ihnen, denken Sie an eine Zufallsvariable, ja, die mit Wahrscheinlichkeit 1/2 die 1 wählt, mit Wahrscheinlichkeit 1/4 die 2 wählt, mit Wahrscheinlichkeit 1/8 die 3 wählt, und ich verspreche Ihnen, demnächst in diesem Raum, also nächste Woche oder so, werden Sie das natürlichste Beispiel der Welt sehen, nämlich wenn Sie eine faire Münze werfen, ja, eine faire Münze, immer Kopf mit Wahrscheinlichkeit 1/2 und Zahl mit Wahrscheinlichkeit 1/2, und Sie fragen sich, wie lange dauert es bis zum ersten Kopf? Dann geht der mit Wahrscheinlichkeit 1/2 sofort in Erfüllung, beim ersten Mal, ja, haben Sie mit Wahrscheinlichkeit 1/2 Kopf. Dass Sie 2 Würfe warten müssen auf Kopf, hat Wahrscheinlichkeit 1/4, dass Sie genau 2 Würfe warten müssen. Dass Sie genau 3 Würfe warten müssen, hat Wahrscheinlichkeit 1/8. Ja. Das, was wir hier sehen, ist tatsächlich eine Paradeverteilung dieser Veranstaltung. Ja. Das ist die geometrische Verteilung mit Parameter 1/2. Sie haben das erzwungen, dass ich das schon dazu gesagt habe jetzt. Gut so, ja? Didaktisch gut. Ja? Fragen Sie auf diese Weise weiter. Ja? Das ist also jetzt unser Beispiel. Ja? Eine Zufallsvariable mit Werten in den natürlichen Zahlen und mit dieser Verteilung. Ne? Und auch für die gilt natürlich diese Regel. Also diese Regel hier, die behält ihren Sinn. Ja? Die Wahrscheinlichkeit, dass das x in die natürlichen Zahlen fällt, dieses x hier, ja, ist 1. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das x in eine Teilmenge a fällt, zum Beispiel a ist 1, 2, 3. Die Wahrscheinlichkeit, dass das x in die Menge 1, 2, 3 fällt, ist 1/2 plus 1/4 plus 1/8. So wie es hier steht. Okay? Aber es kommt noch bunter, auch wenn der Wertebereich von x überabzählbar ist. Und jetzt schaue ich Sie an, denn Sie hatten da mal das schon hinterfragt, ja, wie das ist mit diskret und kontinuierlich, ja, und endlich und unendlich. Ja. Und das können wir hier schön diskutieren. Auch wenn der Wertebereich von x eine überabzählbare Menge ist, und was ist so die netteste überabzählbare Menge, an die man denken kann, zum Beispiel das Einheitsintervall. Ja? Die Menge der Zahlen, der reellen Zahlen zwischen 0 und 1. Da gibt es überabzählbar viele, die sind mehr als die natürlichen Zahlen, das kann man beweisen. Man kann keine bijektive Abbildung finden zwischen den natürlichen Zahlen und dem Einheitsintervall. Ja? Das war vor 100 Jahren oder so, war das ein Knüller, also solche Sachen, das hat die Mathematik wirklich damals bewegt, die Logik auch, ja, dass man auf einmal sowas hatte und diese Kardinalitäten von Mengen, da kann man dann wirklich logische Disziplinen drum bauen, aber das, wir tun jetzt einfach so, als wüssten wir das schon seit der Grundschule, ja, dass es mehr Punkte im Einheitsintervall gibt, als es natürliche Zahlen gibt. Ja? Zum Beispiel die 1 durch Wurzel aus 2, ja, ist halt eine Zahl, die ist reell, aber nicht rational. Die rationalen Zahlen sind so viel, alle Brüche, ja, alle Brüche, die Sie sich denken können, sind gerade so viele wie die natürlichen Zahlen, obwohl man sie auf den ersten Blick das nicht glauben mag. Ja? Also man denkt, es gibt doch mehr rationale Zahlen als natürliche Zahlen. Ja? Aber es gibt eine Möglichkeit, die rationalen Zahlen durchzuzählen. Ja? Ein Halb, ein Drittel, zwei Drittel, ein Viertel, zwei Viertel hatten wir schon, das war das ein Halb, drei Viertel, ja, und so zählen wir es durch. Und dann kriegen wir alle Brüche im Einheitsintervall. Und wir haben sie durchgezählt, sozusagen bijektiv mit den natürlichen Zahlen verschwistert. Ja. Und das geht bei den reellen Zahlen nicht. Es gibt einfach noch irrationale Zahlen und da gibt es viel mehr. Ja. Das kann man beweisen, dass es keine Bijektion gibt zwischen den natürlichen Zahlen und den reellen Zahlen. Und lustigerweise gibt es aber eine Bijektion zwischen dem Einheitsintervall und der reellen Achse. Sie brauchen ja nur durch sowas wie 1 durch x oder so, können Sie das auf die positive Achse bauen. Also es gibt gerade so viel Zahlen im Einheitsintervall, wie es reelle Zahlen gibt. Stichwort Strecken. Strecken Sie das Einheitsintervall und dann haben Sie eine Bijektion. Ja? Die Streckung muss halt außen immer breiter werden. Ja? Kein Problem. Es gibt ja so Zahlen, so 1 durch x ist eine Funktion, die das tut. Oder der Tangens ist so eine Funktion, wenn es spielen zwischen 0 bis Pi und der positiven Achse und so. Also das sind so Funktionen, die das leisten. Auch wenn der Wertebereich von x eine überabzählbare Menge ist, steht hier, wie zum Beispiel die reelle Achse oder das Einheitsintervall oder das Einheitsquadrat. Es gibt auch eine Bijektion vom Einheitsintervall aufs Einheitsquadrat. Gibt auch, sind gerade so viele Punkte in dem Sinn im Einheitsintervall wie im Einheitsquadrat, wenn man das als Definition nimmt, ob es eine Bijektion gibt dazwischen oder nicht. Ja? Und das ist die mathematische Definition. Und das ist dann eben bei uns dieses überabzählbar kontinuierlich viele, sagen wir auch. Ja? Kontinuierlich viele. Das ist unser Begriff hier. Auch wenn der Wertebereich von x eine überabzählbare Menge ist, steht hier, behalten beide Regeln ihren Sinn, wenn man fordert, dass dieser Wertebereich, die reellen Zahlen zum Beispiel, eine endliche oder abzählbar unendliche Menge s enthält. Das heißt, das s ist jetzt nicht mehr der Wertebereich, sondern es ist eine Teilmenge des Wertebereiches. Und dort ist die Zufallsvariable sozusagen, dort fällt sie hinein. Ja? Mit der Eigenschaft, dass die Wahrscheinlichkeit, dass x in dieses s fällt, 1 ist. Und hier ist das Bild dazu. Vorher, glaube ich, gibt es noch eine... Ja genau, das ist das Bild. Und dann ist die Erklärung, warum das einen Sinn hat, das zu fordern. Also Beispiel, das an dieses Logo denken Sie in Zukunft. Das ist einfach die Sache. Wir haben... Der Wertebereich ist die reellen Zahlen. Und innerhalb dieses Wertebereiches haben wir eine endliche oder abzählbare Menge S, in die das X hineinfällt. Und das ist das Logo. Ja, also an das müssen Sie denken. Das Rote ist der Wertebereich, das Blaue ist die Menge S, in die dieses x reinfällt. Jetzt werden Sie sagen, wieso macht das denn so kompliziert? Dann soll er doch sagen, das s ist der Wertebereich. Ja? Das hat er gerade vorher verklickert und jetzt kommt er daher und sagt, das betten wir da alles in das r ein. Aber wissen Sie, und das habe ich heute noch auf die nächste Folie geschrieben, warum ist das interessant? Warum hat es einen Sinn, das so zu definieren? Mit Zufallsvariablen, wenn sie reellwertig sind, kann man rechnen. Gerade so, wie man auch mit Variablen rechnen kann. Ja? Mit Zahlen können Sie rechnen, zum Beispiel können Sie eine Zahl halbieren. Nicht? Das ist dann wieder eine reelle Zahl. Nicht unbedingt der natürliche Zoll, wenn der Anfang ein natürlicher Zoll war, aber eine reelle Zahl ist es schon. Wenn Sie eine reelle Zahl halbieren, haben Sie wieder eine reelle Zahl. Ne? Jetzt das x halbe, wenn das x eine reellwertige Zufallsvariable ist, ist das x halbe wieder eine reellwertige Zufallsvariable. Ne? Fällt aber dann möglicherweise in eine andere diskrete Menge s. Wenn zum Beispiel das x seine Werte in den natürlichen Zahlen hatte, also nicht seine Werte, das ist schon ein bisschen ein gewagter Zungenschlag, wenn das x ist reellwertig, ja, und wenn das x mit Wahrscheinlichkeit 1 in die natürlichen Zahlen fiel, dann ist das x halbe, ist natürlich wieder reellwertig und fällt mit Wahrscheinlichkeit 1 in das Gitter 1 halb, 1, 3 halbe, 2, 5 halbe, 3, ja, also alle Vielfachen von 1 halb, da fällt dann das x halbe rein. Und ist wieder eine diskrete Zufallsvariable. Ja? Sie haben halt jetzt eine andere Menge s, eine andere abzählbare Menge s, in die dieses x halbe reinfällt, aber es ist wieder die Bedingung, die wir hatten, ich blättere nochmal zurück in den Folien, wann nennen wir das x diskret, wenn es eine endliche oder abzählbar unendliche Menge s gibt, sodass das da mit Wahrscheinlichkeit 1 reinfällt. Ne? Und wenn Sie mit den natürlichen Zahlen angefangen haben, das x geht in die natürlichen Zahlen, dann geht das x halbe heute halt in die halben natürlichen Zahlen, also in alle Vielfachen von 1 halb. Und es ist wieder eine diskrete Zufallsvariable. Das S ist da ganz flexibel. Ja? Das R, der Wertebereich, der bleibt immer gleich, wenn Sie sagen, Sie haben eine reellwertige, diskrete Zufallsvariable. Okay? Das ist doch ganz nett. Und hier nochmal die Definition. Das hatte ich ja zurückgeblättert und hier steht es nochmal. Eine Zufallsvariable x heißt diskret, falls ihr Wertebereich eine diskrete Menge s enthält, in die die Zufallsvariable mit Wahrscheinlichkeit 1 reinfällt. Eine diskrete Menge ist für uns eine endliche oder abzählbar unendliche Menge. Ja? Diskret heißt endlich oder abzählbar unendlich. Und in dem Fall kann man alles mit Summen denken, mit Summen. Nur sind die Summen möglicherweise unendliche Summen. Reihen, unendliche Summen. Ja? Und in dem Moment, wo alle Summanden nicht negativ sind, und das ist hier der Fall, Wahrscheinlichkeitsgewichte sind nie negativ. Ja? Sie haben es immer mit Summen von nicht negativen Zahlen zu tun. Sage ich Ihnen schon jetzt, keine Angst vor unendlichen Summen. Ja? Also ein Halb plus ein Viertel plus ein Achtel plus ein Sechzehntel plus ein Zweiunddreißigstel plus Punkt, Punkt, Punkt ist gleich eins. Ja? Da. Okay? Keine Angst vor unendlichen Summen, wenn alle Summanden nicht negativ sind. Großer Respekt vor unendlichen Summen, wenn die Summanden verschiedene Vorzeichen haben können. Ja? Ein Halb minus ein Drittel plus ein Viertel minus ein Fünftel und so. Ja? Aber wenn man da mit 1 anfängt, eins minus ein Halb plus ein Drittel und so, das konvergiert gerade noch. Aber das ist ein Glücksfall, dass das konvergiert. Das hat den Leibniz umgetrieben vor Hunderten von Jahren. Aber wenn man da irgendwo dann drüber hinausgeht, dann konvergiert es schon. Gut, diese alternierenden Sachen, die konvergieren, aber man kann durch Umordnung, ja, wenn man die Summanden anders umordnet, kann man alle möglichen Summen rauskriegen. Das hat der Riemann vor 150 Jahren oder so, hat er den Umordnungssatz bewiesen, dass man für so Summen, die zwar bedingt konvergieren, das heißt also in einer bestimmten Reihenfolge konvergieren die, aber es sind so alternierende Vorzeichen, wenn man das dann umordnet, kann man jeden beliebigen Summenwert kriegen. Also Respekt vor solchen Summen, wenn sie nicht, ich weiß nicht, ob Sie es einmal gehört haben in der Mathe 1 oder so, absolut konvergieren. Also wenn man die Absolutbeträge davor schreibt und das konvergiert auch dann, dann verlieren auch diese Summen mit verwechselnden Vorzeichen ihren Schrecken. Ja? Aber das war nur eine Bemerkung in Klammern. Das ist jetzt wirklich für uns nicht so relevant an der Stelle, denn wir haben ja sowieso nur Summanden hier mit nicht negativen Vorzeichen, was da steht. So, für diskrete Zufallsvariablen behalten diese Regeln ihren Sinn. Ja? Also das ist genau wieder diese Geschichte, die ich an der Tafel stehen lassen darf und dieses S endlich ersetzen kann jetzt durch S diskret. Genau, und diese Zahlen hier, die Zahlen, die Wahrscheinlichkeit, dass x in A fällt, bezeichne ich als Rho von A. Rho von A ist das Gewicht, das Verteilungsgewicht des Ausgangs A. Ja? Das sind die Verteilungsgewichte und dieses hier bezeichne ich als Rho von Groß A. Also es gibt ein Gewicht der einzelnen Ausgänge und es gibt ein Gewicht der Teilmengen von S. Ja? Das Rho von Groß A ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable in die Menge Groß A fällt und es ist die Summe über die Verteilungsgewichte. Nicht? Und die Abbildung A wird abgebildet in Rho von Groß A heißt die Verteilung von x. Im diskreten Fall kriegen Sie die Verteilung über die Gewichte in den Griff. Das ist so, weil wir ja diese einfache Formel haben, dass das Gewicht der Menge A die Summe über die Gewichte der kleinen a Element von Groß A sind. Im Diskreten ist es also eine einfache Geschichte, summiere die Gewichte. Im Kontinuierlichen, das wird ein Thema sein in 3 Wochen oder so, ja, kann man nicht mehr nur mit Summen arbeiten. Im Kontinuierlichen übernehmen die Integrale die Rolle der Summen. Ja. Da integriert man dann über Dichten. Aber das ist ein Ausblick auf die nächsten Wochen. Ne? Normalverteilung, das Prachtstück der Stochastik, die gaußsche Glockenkurve, da können Sie nichts mit Dichten, nichts mit Gewichten machen. Da müssen Sie an eine Dichte denken. Ja? Und das ist ein Grenzfall, so wie auch das Kontinuierliche ein Grenzfall des Diskreten ist, wenn Sie halt immer feiner und feiner denken. Nicht? Und Sie haben auch schon Beispiele auf den Übungen gehabt, was Sie in diese Richtung verleitet hat. Ja? Viele Pixel und noch mehr feinere Pixel und noch feiner und noch feiner und im Ende landen Sie beim Kontinuum. Das ist aber ein Grenzübergang. Ja? Denken Sie an das Beispiel 3, was Sie heute abgegeben haben. Ja? Okay, jetzt ein bisschen. Also Sie schrunzeln die Stirn, das war beim Beispiel 3, da haben wir so gehabt 1000 mal 1000 Pixel. Nicht? Und dann haben wir gesagt, und jetzt rechnen wir mit Flächen statt mit so endlich vielen Pixel als Approximation. Das war so eine Approximation des Diskreten durchs Kontinuierliche an der Stelle. Nicht? Gut, jetzt der zweite Abschnitt. Also als praktizierender Christ darf ich auch manchmal Bibel zitieren. Es steht ja doch in der Bibel, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und hier kann man auch sagen, also es ist nicht gut, dass eine reellwertige Zufallsvariable immer allein sei. Es kommen gerne manchmal auch Paare von Zufallsvariablen, zufällige Paare. Und schauen Sie, wenn Sie sowas haben, wie eine Menge von Paaren, S ist S1 Kreuz S2, ja, hier haben wir also ein A und das ist A1 A2, ein Paar, und Sie haben hier ein zufälliges Paar X1 X2, und das ist jetzt eigentlich das Thema des zweiten Abschnittes, zufällige Paare. Zufällige Paare und ihre Komponenten. Und wieder bleiben wir bei diskreten Zufallsvariablen. Das X1 und das X2, die seien diskret. Das heißt also, die SI seien auch diskret, ja, und zwar für I gleich 1 und 2. Und das heißt also insbesondere, die Wahrscheinlichkeit, dass X in, also wenn man sowas hat, die Wahrscheinlichkeit, dass X1 in S1 fällt, das ist 1. Ja? Die Wahrscheinlichkeit, dass X2 in S2 fällt, ist 1. Dann folgt daraus, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das Paar X1, X2 in S1 Kreuz S2 fällt, dass das auch 1 ist, ja? Wenn das seine Werte in einer, also genau, das ist unser Szenario, denken Sie an Paare von natürlichen Zahlen, Paare von rationalen Zahlen, und wir haben also diese Situation. Und jetzt nennen wir dann X ein diskretes, zufälliges Paar mit Komponenten in S1 und S2. Und wir notieren die Ereignisse X1, X2 fällt auf A1, A2. Diese Ereignisse notieren wir auch als X1 gleich A1, X2 gleich A2. Das ist doch eine Notation, die Ihnen auch schon von der Vorlesung 1b oder, das waren auch schon in der ersten Woche, hatten wir diese Notation verwendet, dass wir gesagt haben, das Ereignis, dass ein Paar so ausschaut, ist dasselbe wie die erste Komponente muss so ausschauen und die zweite Komponente muss so aussehen. Ja? Okay, und jetzt ist die Frage, wie kriegen wir die Verteilungsgewichte von den einzelnen Komponenten zurück aus den einzelnen Verteilungsgewichten? Und da erlaube ich mir ein bisschen ein anderes Schaubild zu machen. Ich sage einfach, dieses hier ist mein S1 und dieses hier ist mein S2. Ne? Und dann haben wir hier die Paare, die sind von der Form A1 und A2. Ne? So denken Sie an wenn Sie wollen, Koordinaten. Also hier sind die Ereignisse, hier sind die Ausgänge von dem S1 aufgereiht, hier sind die Ereignisse von dem S2 aufgereiht. Und ein Paar schreiben Sie dann in Gedanken hier in diese Ebene, in den Punkt, der die Koordinaten unter Anführungszeichen A1 und A2 hat. Und jetzt frage ich, wie kriegen Sie die Verteilungsgewichte der einzelnen Komponenten aus den Verteilungsgewichten der zufälligen Paare zurück? Ja, also die Frage ist, wie kriege ich Rho von A1 aus den Gewichten der Paare zurück? Was muss ich da tun? Um die Wahrscheinlichkeit, dass das X1 auf A1 fällt, also X1 soll auf A1 fallen. Wie kriege ich diese Wahrscheinlichkeit aus den Verteilungsgewichten des Paares? Ich muss über die Möglichkeiten, die das X2 hat, ja, ich muss über die Möglichkeiten, die das X2 hat, summieren. Ja? Es ist einfach so, dass das Rho von A1 gleich die Summe über A2 Elemente aus S2 Rho A1 A2 hat. Und das Logo, was Sie auf der Folie noch nicht finden, aber hier auf der Tafel, hilft Ihnen. Sie nehmen das ins Achsenkreuz. Ja, also Sie stellen sich vor, das sind die A1, das sind die A2. Und wenn Sie nur interessiert sind an dem X1, dann müssen Sie über die A2 summieren. Das ist die Regel, wie man das Rho 1 aus dem Rho, aha, und hier sollte ich gefälligst, weil damit das sauber ist, hier steht ein Rho und hier steht ein Rho. Ist nicht so ganz sauber. Dieses hier bezeichne ich als Rho 1. Rho 1 ist die Verteilung von dem X1. Rho 2 ist die Verteilung von dem X2 und das Rho ist die Verteilung vom Paar. Ja? Bitte. Und da muss hier auch noch eine 1 dazu. Herzlichen Dank. Da muss hier auch noch eine 1 dazu. Wunderbar. Okay, das ist ein Logo, was nicht ganz so schön ist wie das, aber es hat den Vorteil, dass man, es ist halt ein bisschen abstrakter, es ist einfach das, das Paar fällt in die Menge S1 Kreuz S2 und das Paar wird weiterverarbeitet zur ersten Komponente. Das ist ein Logo, was Ihnen schon aus mehreren Beispielen vertraut ist, wie man weiterverarbeiten. Und das ist hier ein Spezialfall einer Weiterverarbeitung. Man nimmt das Paar A1, A2 und setzt den Wert H von diesem Paar als die erste Komponente. Und das ist die Projektion des Paares auf seine erste Komponente. Und das ist das, was hier oft in dem Logo natürlich besonders deutlich ist, oder? Sie haben das Paar, was durch den Punkt in der Koordinatenebene symbolisiert wird, und das projizieren Sie auf die erste Komponente. Und das ist eine spezielle Weiterverarbeitung und das ist was, was extrem wichtig ist. Im Leben und in der Vorlesung, Datenverarbeitung und so, Komprimieren von Datenmaterial. Sie haben hier die Weiterverarbeitung von Zufallsvariablen und der Transport von Verteilungen. Das ist der nächste Abschnitt. Und das, ein wesentliches Beispiel hatten wir eben. Ne? Ein Paar wird abgebildet auf seine erste Komponente. Ne? Das ist ein Beispiel einer Weiterverarbeitung. Man interessiert sich nur für die erste Komponente. Man summiert dann das, was noch ist, raus, wenn man auf Verteilungen geht. Ja? Und das war dieses Beispiel von eben. Und abstrakt schaut so aus. Wir haben eine Zufallsvariable x, die fällt in die Menge s. Denken Sie an endliche Mengen, das dürfen Sie jetzt wieder, endliche Mengen. Und Sie haben eine Abbildung von S nach S' und diese Abbildung nennen wir H. Und wir nehmen X als zufällige Eingabe von H. Das heißt, H ist was, ist eine Vorschrift, ja? Da ist nichts Zufälliges an dem kleinen H. Aber was zufällig wird, wird das Argument, also wie ich das H füttere. Das H füttere ich nämlich mit dem großen X. Ja? Und damit kriege ich eine neue Zufallsvariable und die neue Zufallsvariable ist H von X und die nenne ich Y. Ja? Und das ist jetzt, das nimmt seine Werte in dem S'. Klar? Haben wir ein paar Mal gehabt, solche Beispiele. Das ist das, was jetzt gleich nochmal erinnert wird. Dieses Vergröbern hatten wir, kommt gleich dann auch nochmal auf einer Folie, zum Beispiel, wo wir gesagt haben, wir betrachten von einer zufälligen Permutation nur die Länge des Zyklus, in dem die 1 ist. Das war so eine Weiterverarbeitung. Gell? Okay, und dann fragen wir uns, wie ist denn die Zufallsvariable y verteilt, wenn wir die Verteilung von dem x kennen? Naja, und da schauen Sie, das Ereignis, dass h von x gleich b ist, ja, wenn ich mir hier ein b ins Auge fasse, das Ereignis, dass h von x gleich b ist, ist ja dasselbe wie das Ereignis, dass das x in das Urbild von h fällt. Gell? Also das h von x ist genau dann b, wenn das x so ist, dass sein Ausgang den Wert b hat. Also das ist, so kann man Urbilder schmackhaft machen. Nicht? Das ist ja, wenn Sie noch nie Urbilder mochten, müssen Sie es jetzt mögen. Ja? Also das ist das Logo dazu. Und jetzt schauen wir, was ist mit den Verteilungsgewichten. Die Verteilung, wenn man die Verteilungsgewichte von x kennt, sagen wir mal, wir kennen die Verteilungsgewichte von x. Und wir werden heute ein paar Beispiele kriegen, wo man die Verteilungsgewichte von x recht schön versteht. Ja? Und dann macht man so eine Verarbeitung zu einem y. Und dann wollen wir wissen, wie die Verteilungsgewichte von dem y sind. Ja? Und wissen Sie, eine Vergröberung hat ja die Eigenschaft, dass mehrere a denselben Wert b haben können. Das ist halt bei einer Vergröberung. Gell? Denken Sie an eine Münzwurffolge, wo man Einsen, Nullen, Nullen, Einsen, Einsen und dann fragt man sie, wie viele Einsen? Und das ist eine Vergröberung, weil die Einsen, die können am Anfang kommen oder am Ende kommen oder in der Mitte kommen und so. Ja? Das wird das Paradebeispiel sein, was wir uns gleich nachher anschauen werden. Aber jetzt nur sozusagen abstrakt an der Stelle. So schaut es aus, das ist das Logo in dem Sinn. Und jetzt fragen wir uns, was ist mit der Wahrscheinlichkeit, dass y den Wert b hat? Die Wahrscheinlichkeit, dass y den Wert b hat, ja, wenn die Ereignisse gleich sind, dann müssen auch ihre Wahrscheinlichkeiten gleich sein. Nicht? Weil das ist ja eine Abbildung da, die Verteilung, das ist ja, da wird ja einer Menge ein Gewicht zugeordnet und einem Ereignis wird eine Wahrscheinlichkeit zugeordnet. Das ist jetzt genau das, dass das x in das Urbild fällt. Naja, so diskrete Geschichte können wir summieren. Wir summieren über alle Ausgänge A in diesem Urbild. Über alle Ausgänge A in dem Urbild. Ja? Das ist die goldene Zeile hier. Und jetzt bezeichnen wir wieder die Verteilungen mit Rho und Rho'. Also Rho und Rho' seien die Verteilungen. Und dann gibt es hier diese Formel. Rho' von B ist die Summe über alle A aus dem Urbild Rho von A. Oder? Und das, meine Damen und Herren, ist die abstrakte Schwester von dem, was wir vorher hatten. Bei der Projektion, ne? Da war das auch ein H, was so ein Paar abgebildet hat auf seine erste Komponente. Und was war das Urbild? Das Urbild war diese ganze Spalte hier, nicht? Also alle Paare A1, A2, die auf A1 projizieren. Und über die muss man summieren. Das war das, was sie mir souffliert haben. Nicht? Man musste summieren. Und das kommt alles aus diesen Regeln, die wir am Anfang diskutiert haben. Das da ist die Regel. Gell? Die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses ist die Summe über diese Geschichten, die Additivität von Wahrscheinlichkeiten und von Gewichten. Ja? Das ist alles. Und jetzt tun wir eben weiter verarbeiten und haben dieses. Genau, und diese blaue Formel hier sagt man auch, die Verteilung Rho, das ist eine Verteilung auf der Menge S, wird durch die Abbildung H in die Menge, in eine Verteilung auf der Menge S' transportiert. Okay? Das ist wirklich einfach so, wie wenn ich, da ist meine Menge S, da sind Gewichte auf der Menge S. Und jetzt transportiere ich diese Gewichte auf die Menge S'. Möglicherweise transportiere ich halt manche Gewichte auf dasselbe B. Ja? Und dann ist das wirklich der Transport im wahrsten Sinn des Wortes. Ja? Ob das die Gewichte, so Apotheker, Sie haben es vielleicht auch bei Ihrer Großmutter noch gesehen, so Apothekergewichte, ja, sind, die ich darüber trage, oder ob das ein Sandhaufen ist, den ich darüber schaufle. Transport von Verteilungen. Ja? Das ist diese Geschichte hier. Und diese Situation haben wir schon mehrmals angetroffen. In der Vorlesung 1b, das war das, was am letzten Freitag ganz am Ende ein bisschen schnell ging, in den letzten 3 Minuten der Vorlesung, da haben wir gesagt, wir haben wieder dieses Besetzungsszenario, der erste kommt rein, setzt sich auf einen von möglichen G-Plätzen, der zweite kommt rein, setzt sich wieder auf einen von möglichen G-Plätzen, rein zufällig, rein zufällig, rein zufällig, wann kommt es zur ersten Kollision? Ja? Das ist der Zeitpunkt der ersten Kollision und das ist ein Transport von dem X in das T von X. Ja, also eine Weiterverarbeitung. Das X war das Feinprotokoll, wer sitzt sich wohin? Und das T von X war der Zeitpunkt der ersten Kollision. Sie haben mich provoziert, wie das war mit der, provoziert im guten Sinn des Wortes, wie das war mit der Verteilung da. Wenn man einen Münzwurf hat, das ist ein Feinprotokoll, wenn ich mich interessiere für den Zeitpunkt des ersten Erfolges eines Münzwurfes, wäre das auch so ein Beispiel, was nicht auf der Folie steht. Ja? Oder ein anderes Beispiel, was aber schon auf der Folie steht, eine rein zufällige Permutation und die Länge des Zyklus von X, der die 1 enthält, passt alles in dieses Logo. X wird weiterverarbeitet in H von X. Ja? So, und jetzt, meine Damen und Herren, nach einer langen Einleitung kommt es zur zweiten Hälfte der Vorlesung, für die Sie jetzt bestens präpariert sind. Nämlich, wir haben jetzt noch ein paar andere ganz, ganz schöne Beispiele, die angeklungen sind schon. Ja? Von solchen Situationen, Vergröberung von zufälligen Folgen. Die Anzahl der Erfolge beim fairen Münzwurf. Einmal, zehnmal werfen Sie eine faire Münze. Und Sie interessieren sich für die Anzahl der Einsen, wobei 1 für Kopf steht. 1 für Kopf, 0 für Zahl. Ja? Wir haben ein spezielles S. Das S ist hier null eins hoch n. Ja? S ist hier 01 hoch n. Und dieses S wird weiter verarbeitet. S wird weiterverarbeitet in die Summe der Einsen. Heißt also, wir haben es zu tun mit einer Abbildung H und dieses 01 hoch n wird abgebildet in S' gleich, es können 0 Einsen vorkommen, eine 1 bis insgesamt n Einsen können vorkommen und das H von A ist nichts anderes als die Summe der AI, die Summe der Einsen, I gleich 1 bis N. Und wir fragen uns, wie ist diese Zufallsvariable Y, die ich jetzt kriege, Y ist das H von X und das ist nichts anderes als die Summe über die XI, I gleich 1 bis N, wie ist das Y verteilt? Naja, das X ist uniform verteilt auf den 01 hoch N Ausgängen. Wenn N 10 ist, haben wir 1024 mögliche 01 Folgen der Länge 10. Ja? Und jetzt fragen wir uns, wie viele von denen haben 3 Einsen? Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass Y den Wert K annimmt? K gleich 3, N gleich 10. Bitte.
N über K mal D hoch N. Mal 1/2 hoch N.
Genau, N über K mal 1/2 hoch N. Warum? Naja, jede einzelne dieser Folgen, jedes einzelne kleine a, hat Wahrscheinlichkeit 1 durch 2 hoch n. Wir haben ja eine Folge der Länge n, ja? Also wenn das eine Folge der Länge 10 ist, haben wir 1024 solche und jedes hat Wahrscheinlichkeit 1 durch 1024. Ja? Also wir haben eine uniforme Verteilung des x. Und dann fragen wir uns, wie viele von den 1024 haben 3 Einsen? Und da sind wir zurück in einer Situation, die wir letzte Woche, nee, die wir am Dienstag besprochen haben. Ja, auf wie viele Möglichkeiten kann ich 3 Einsen auf 10 Plätze setzen. Ja? Auf wie viele Möglichkeiten kann ich mir aus den 10 Stellen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, drei Stellen rauspicken, wo ich sage, dort kommen die Einsen. Und das ist ihr N über K. Das ist das 10 über 3. Ja? Und bei einer Prüfung kann es schon mal sein, dass ich sowas frage, wird sich herumgesprochen haben. Ja? Und da kann es aber dann auch sein, dass ich nachfrage und sage, und jetzt erklären Sie mir aber, wie kommt man auf dieses N über K? Ne? Und alle, es gibt ja erfreulich auch jetzt schon immer mehr auch Lehramtskandidaten, in der Vorlesung hat es ja auch schon rumgesprochen, dass die angerechnet werden kann für die elementare Stochastik, oder? Und bei Lehrern ist es auch ganz wichtig, dass die auf diese Weise auch Schülern vermitteln können, was die Wichtigkeit des Binomialkoeffizienten ist und so. Ja? Also das, okay, und das ist hier. Ja? Wie viele derartige A gibt es? Wenn ich also hier frage, was ist mit der 3? Welche A's werden auf die 3 abgebildet, oder? Welche A's werden hier auf die 3 abgebildet? Dann ist das Urbild im Spiel und das ist N über K. Und dann haben wir die Formel, die Sie genannt hatten. Okay, damit haben wir die Verteilung von dem Y heraus. Jetzt, die Anzahl der Sechsen, nächster Abschnitt schon wieder. Die Anzahl der Sechsen beim Fernwürfeln. Die Anzahl der Sechsen beim Fernwürfeln. Wir würfeln 10 mal. Schöne Zahl, oder? N gleich 10. Wir würfeln N gleich 10 mal und fragen uns, wie ist es mit der Wahrscheinlichkeit, genau 3 Sechsen zu würfeln? Naja, wie ist die Anzahl der Sechsen beim n-maligen Würfeln verteilt? Die Anzahl der Sechsen beim n-maligen Fernwürfeln, beim gewöhnlichen Fernwürfeln. Ja? 10-maligen Würfeln. Für 10 mal n gleich 10 haben wir da jetzt immer. Da ist die Situation hier ein bisschen eine andere mit meinem S. Genau, da muss ich rumwischen. Also wischen soll man nicht immer an der Tafel, aber manchmal, wenn man es deutlich macht. Ja? Also das S ist jetzt was anderes. Das S ist hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 hoch N. Das ist mein S, ja? Das Feinprotokoll. Wo ich wirklich sage, der erste Wurf fällt so aus, der zweite Wurf fällt so aus und so weiter. Der n-te Wurf fällt so aus, das ist mein S. Und, und jetzt wird das Y, ist jetzt nicht mehr einfach nur die Summe der xi. Das wär, denn die xi's, die sind ja hier Zahlen zwischen, 0 und, zwischen 1 und 6, oder? Aber das Y muss ich jetzt anders modifizieren. Das H geht jetzt in der Tat wieder in die Menge 0, 1, 2, 3 bis N. Aber das Y und das H ist jetzt was anderes. Also das H von A1 bis AN ist jetzt nicht das mehr. Das streiche ich weg. Das ist jetzt nicht mehr das. Sondern es ist die Summe I gleich 1 bis N. Und jetzt wird notiert eine 1, wenn das AI auf 6 fällt und eine 0 sonst, oder? Es werden einfach die, es wird gezählt, wie oft fällt das AI auf 6. Und weil es jetzt, Würfeln werden wir manchmal mit W bezeichnen, um es ein bisschen auseinanderzuhalten von, das ist so eine spezielle Zufallsvariable. Wir haben es auch auf dem Übungsblatt, auf dem zweiten Übungsblatt, was Sie schon am Dienstag bekommen haben, haben wir so eine Würfelfolge mit W bezeichnet. Und das ist dann also jetzt nicht mehr dieses, sondern das ist die Summe I gleich 1 bis N, Indikatorfunktion von 6 des Ausgangs WI und ich bezeichne hier auch ich habe hier das W. Also Y ist die Weiterverarbeitung dieser Würfelfolge, die uniform auf diese Menge fällt mit der Funktion. Ja? Das ist die Anzahl der Sechsen. Und jetzt ist wieder die Frage, mit welcher Wahrscheinlichkeit ist das Y gerade 3? Mit welcher Wahrscheinlichkeit kriege ich bei meinen 10 Würfe gerade 3 Sechsen? Ja, ich kann ja sagen, das hier, das ist mein ZI, das ist eigentlich wieder eine Zählvariable, oder? Ich zähle, bist du Iter Wurf auf 6 gefallen oder nicht? Das ist mein ZI. Ich habe also wieder eine Summe von Zählern, i gleich 1 bis n, zi. Und was ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Summe von Zählern gerade k ist? Ja, dieses z mit seinen Komponenten z1, z2, z3, ist lustigerweise ja auch wieder eine zufällige 0-1-Folge. Ne? Also das Z seinerseits, was da noch gar nicht an der Tafel so richtig aufscheint als Logo, das Z, das fällt in die Menge 0-1 hoch n, oder? Wo ich zähle, bist du ein als 6 aufgefallen oder nicht, das ist 1 oder 0 und das fällt in die Menge 0, 1 hoch n. Ja? Und wenn wir uns jetzt fragen, was ist die Summe der ZI, wie ist die verteilt, dann wäre es ganz gut, einmal zu notieren, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Z so ausfällt, dass das Z, sagen wir mal, B1 Z2 gleich B2 und so weiter bis Zn gleich Bn, wobei die Summe der Bi gleich K ist. Was ist das? Also die Wahrscheinlichkeit, dass die Zählvariablen, bist du auf 6 ausgefallen oder nicht, dass die eine gewisse 0-1-Folge haben, was ist das? Naja, wie ist dieses Z verteilt? Das ist die nächste Frage auf der Folie und das ist genau die Frage, die ich auch an die Tafel geschrieben habe. Ja? Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass Z1, ganz spezielles Beispiel, Z1 gleich 1, Z2 gleich 2, Z3 gleich 3 und die restlichen Z bis 10, in unserem Beispiel n gleich 10, dass die alle 0 sind. Was ist das für Wahrscheinlichkeit? Das ist doch die Wahrscheinlichkeit, am Anfang 3 Sechsen zu haben und dann 7 Nicht-Sechsen. Ja? Und das ist, wenn man jetzt durchzählt, man hat ja hier wieder Folgen, oder? Insgesamt denken Sie an die vorige Woche, wie viele Möglichkeiten gibt es für Ausgänge? Naja, das war 6 hoch n. Ja? Das war das mit den Geburtstagen. Das war die zufällige Wahl. Ne? 6 hoch n Möglichkeiten gibt es da. Und wie viele von denen sind so, dass man zuerst einmal 3-mal auf die 6 fällt und dann 7-mal auf eine Nicht-6? Das ist 1 mal 1 mal 1 mal 5 mal 5 mal 5 mal 5 mal 5 mal 5, 7 mal, ja, geteilt durch 6 hoch n. Ja. Und wenn man das ausrechnet und den Anteil der Ausgänge, an die man sich da interessiert, es gibt eine 6 und es gibt 5 Nicht-Sechsen, ja, dann hat man hier ein Sechstel gegen fünf Sechstel. Und man kommt auf die schöne Formel P hoch K mal Q hoch N minus K. Oder? Und das war aber jetzt, meine Damen und Herren, jetzt schaue ich wieder Sie an. Genau, weil Sie haben mir dieses N über K verraten. Ja? Das ist nur einer von vielen möglichen Ausgängen, drei Sechsen in zehn Würfen zu kriegen. Nämlich alle Sechsen gleich am Anfang. Ja? Ich kann aber die Sechsen irgendwo haben, zwischen dem ersten und dem letzten Versuch. Und damit kriege ich auch drei Sechsen. Auch für jede andere Platzierung von genau drei Sechsen in den zehn Würfen ergibt sich diese Wahrscheinlichkeit. Fazit: die Verteilung der Anzahl der Sechsen beim zehnfachen Würfeln. Wir haben W1 bis W10 uniform verteilt auf 1 bis 6 hoch 10. Und wir nehmen diese Zähler und die Verteilung der Summe der Zähler ist gegeben durch die Gewichte N über K mal P hoch K mal Q hoch N minus K. Wieder dieser kombinatorische Faktor N über K, weil man die 3 irgendwo setzen kann auf den 10 Würfen. Muss nicht am Anfang sein. Ja? Einverstanden? Okay, gut. Und dieses Warum habe ich Ihnen ausführlich erklärt jetzt. Okay, meine Damen und Herren. Jetzt die nächste Stufe vom P-Münzwurf zur Binomialverteilung. Ich habe Ihnen jetzt das Würfeln suggeriert und die Anzahl der Sechsen. Da war P gleich 1 Sechstel, Q gleich 5 Sechstel, Q ist immer 1 minus P. Ja. Und der Untertitel dieses Abschnittes heißt: Was einem Sechstel recht ist, soll P billig sein. Ja? Wenn Sie das für P gleich 1 Sechstel verstanden haben, dann haben Sie es auch für allgemeines P verstanden, denn am Anfang, ja genau, wieder so ein biblisches Zitat, am Anfang steht hier die Definition, ja, das ist aber ein gefährliches Zitat, denn das ist so etwas Faustisches, gell? Also wenn man den Logos irgendwie interpretiert, Sie wissen, am Anfang das Faust, am Anfang, was ist am Anfang? Am Anfang war das Wort, nein, am Anfang war die Tat. Und genau dann kommt der Pudel, dessen Kern der Mephisto ist. Ja? Also das Wort durch die Tat zu ersetzen, faustisch. Ja? Aber wir können hier sagen, am Anfang steht die Definition. Ja? Und die Definition des P-Münzwurfes ist sowas. Also wir haben hier wieder, schauen Sie, ich schmiere hier wieder rum. Also das S wird hier wieder die Menge 0 1 hoch n. Ja? Also wieder die Menge der 0,1-Folgen der Länge n. Das ist jetzt unser S. Und Sie sehen, das S ist ein sehr flexibles Objekt. Das kann einmal das sein, einmal das sein. Ja? Gerade wie man es braucht. Ja? Und jetzt wird definiert eine Zufallsvariable z. Okay, z wie zählt. Das zählt Erfolg oder Misserfolg. Z nenne ich die jetzt. Eine Zufallsvariable Z mit Werten in diesem S nenne ich einen P-Münzwurf der Länge N, einen N-fachen P-Münzwurf, wenn die Verteilungsgewichte so ausschauen. Die Wahrscheinlichkeit, ein A, ein festes A, Reihenfolge festgelegt, ja? Ein festes A, nicht etwa irgendein Schwung von A, sondern ein festes A, zu liefern mit K1 und N minus K0, soll P hoch K mal Q hoch N minus K sein. Das ist mein Dekret, ja? Das ist meine Definition. So ist der Münzwurf mit den Parametern N und P, N mal und mit Erfolgswahrscheinlichkeit P, so ist der definiert. Ja? Wichtige Folie. Ne? Das ist die Definition des einfachen P-Münzwurfs. Wenn ich also jetzt so ein Z habe, ja, dann kann ich mich fragen, wenn ich jetzt einfach wieder die Summe der Einsen hinterfrage. Das heißt also, ich definiere hier wirklich wieder y als die Summe der Zs. Mein h ist also hier wirklich die Abbildung, ist die Summe der ais, i gleich 1 bis n. Ja? Und jetzt frage ich mich, wie wahrscheinlich ist es, dass y den Wert k hat? Wenn ihr also einen zehnfachen Münzwurf mit Erfolgswahrscheinlichkeit P gleich ein Viertel oder was immer habe, wie wahrscheinlich ist es dann, drei Erfolge zu erzielen? Ja. Die Anzahl der Erfolge, wie ist sie verteilt? Ja, meine Damen und Herren, nichts Neues unter der Sonne hier. Ja? Seit Z ein einfacher P-Münzwurf und Y die Anzahl der Erfolge, die Anzahl der Einsen in der zufälligen 0-1-Folge, dann kommt raus, nichts Neues unter der Sonne. Ja? Eine Reihenfolge liefert Ihnen P hoch K mal Q hoch N minus K. Das war die Definition des P-Münzwurfes jetzt. Ja? Fiel nicht vom Himmel, diese Definition, die war motiviert durch dieses Würfeln und wo wir gefragt haben nach der Anzahl der Sechsen und da war P gleich ein Sechstel und so. Also eine hochgradig sinnvolle Definition. Und jetzt kommt aber noch der kombinatorische Vorfaktor des N über K dazu. Ne? Und hier haben Sie nochmal das Logo. Z wird abgebildet auf H von Z und die Wahrscheinlichkeit, dass Y gleich K ist, genau aus dem Grund. Jede Folge hat dieselbe Wahrscheinlichkeit P hoch K mal 1 minus P hoch N minus K, zumindest unter den Folgen, die in Summe K Einsen haben. Nicht? Und damit kriegen Sie, wie viele solche A gibt es? N über K solche und Sie haben die Lösung, die hier an der Tafel steht. Ja? Damit hat der Münzwurf, der P-Münzwurf und seine Weiterverarbeitung zur Anzahl der Erfolge, hat seine Schuldigkeit getan und wir können jetzt eine Definition einschieben und können sagen, nennen wir das Y jetzt X. Das ist was Neues und doch nichts Neues. Das alles, was uns jetzt inspiriert, ist diese Verteilungsgewichte. Verstehen Sie? Ich meine, ich mache immer Propaganda, wenn Sie an Binomialverteilung auf eine Binomialverteilung stoßen, in ein Lehrbuch oder sonst irgendwo. Eine meiner Lieblingsfragen ist bei Prüfungen, dass man erklärt, welches stochastische Modell steht denn hinter der Binomialverteilung? Ja. Also wie kommt denn eine binomialverteilte Zufallsvariable zustande in Anwendungen? In Beispielen. Und da höre ich ganz gern, dass da der P-Münzwurf dahinter steht. Ja? Im wahrsten Sinn des Wortes dahinter steht. Aber wenn man sagt, ich interessiere mich jetzt nur für die Verteilungsgewichte und wenn ich die Verteilungsgewichte habe, dann kann ich ja auch schon eine ganze Menge machen. Ja? Dann kann ich irgendwie Wahrscheinlichkeiten von Ereignissen über Summe von Gewichten ausrechnen. Dann kann man auch sozusagen das, was hinter der Bühne passiert, einmal abdunkeln und sagen, ich definiere, und so steht es auch in den Büchern, ja, eine binomial verteilte Zufallsvariable, auch in unserem Buch, wenn Sie schauen, wo kommt die das erste Mal vor im Buch von Kersting und mir, dann ist die Definition einer binomial verteilten Zufallsvariablen über die Verteilungsgewichte. Ja? Sehen Sie, und darum habe ich das auch heute Vormittag nur einmal umbenannt. Im Gegensatz zum vorigen Jahr sind diese Folien deutlich besser geworden wieder. Ja? Also auch mit einer anderen Bezeichnung, das Welt, denn ich habe hier gesagt, das W ist das Würfeln, das Z ist der Münzwurf. Ja? Und hier habe ich das abgeleitet, sozusagen das Y ist die Weiterverarbeitung von dem Z. Und da habe ich mich besonnen auf das Urlogo der Vorlesung. Man hat einen Wertebereich 0, 1, 2, 3 bis n. Man hat eine Zufallsvariable x, die in diesen Wertebereich fällt, x. X ist immer die Parade-Zufallsvariablen-Bezeichnung, wenn man neu anfängt. Ja? Und das ist sozusagen ein kleiner Neubeginn. Definition, eine Zufallsvariable x mit Zielbereich 0 bis n heißt binomial verteilt mit Parametern n und p, kurz bin np verteilt, wenn ihre Verteilungsgewichte so ausschauen. Das, was hinter der Bühne passiert ist, wie die zustande kommt, nämlich über einen P-Münzwurf, ja, haben Sie heute gelernt. Ja. Aber man kann, wenn man jetzt in einem Buch, Schulbuch oder wo immer findet, Definition der Binomialverteilung, dann beginnt es zu sprechen. Ja. Also das soll nicht einfach nur eine dumme Formel sein, sondern Sie sollen wissen, wie kommt es zustande. Ja, was ist da? Und die Informatikerherzen müssen höher schlagen, wenn man sagt, da stehen 0-1-Folgen dahinter, ja, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit daherkommen, Bits, zufällige Bits, und es muss nicht immer die 1 gerade so wahrscheinlich sein wie die 0, so wie es bei dem Fernmünzwurf ist, sondern da hat halt die 1 immer Wahrscheinlichkeit P und die 0 Wahrscheinlichkeit Q, und wenn man dann zählt, wie viele Einsen kommen, dann hat man dieses Y, was auf der Folge, weil es eine neue Seite ist, die man da aufschlagen, X heißt. Die Gewichte der Binomialverteilung schauen so aus für n gleich 10 und p gleich 1/2 und für n gleich 40 und p gleich 1/3 schauen sie so aus. Das ist nur, um Ihnen einen Vorgeschmack zu geben, ja, wie die Gewichte so aussehen. Die schauen so wunderbar glockenförmig aus, diese Verteilungen. Ja. Da lässt schon der Kollege Gauss grüßen, ja, die gaußsche Glockenkurve. Aber das später. Jetzt vom Ziehen mit zurücklegen zum P-Münzwurf. Sie haben eine große Urne, oder auch nicht so groß, in der Urne sind G-Kugeln drinnen und ein Anteil P von diesen Kugeln ist rot. Ja? Und jetzt ziehen Sie mit zurücklegen. Jedes Mal neues Spiel, neues Glück. Bei jedem Zug neues Spiel, neues Glück. Ja? Und jetzt fragen Sie, wie ist es mit der Folge ZI, die zählt rot oder nicht rot. Ja? Und diese Folge, oh Wunder, ist ein P-Münzwurf. Warum? Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie am Anfang drei rote ziehen und am Ende sieben blaue, wenn insgesamt der Anteil P ist, und Sie ziehen zehnmal? Sei G die Gesamtanzahl der Kugeln in der Urne, die Wahrscheinlichkeit rot, 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 blau, 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 blau zu ziehen, ich hoffe, ich habe siebenmal blau gesagt, die ist, wie viel Rote Sie in der Kugel haben, das ist P mal G, Anteil mal Gesamt, hoch K, ja, 3, 3 mal, K ist 3, hier, mal die Anzahl der Blauen hoch 7, geteilt durch G hoch N. Das G hoch N, das kennen Sie von der vorigen Woche. Ja? G G ist die Gesamtanzahl und dann N mal wird gezogen. Das ist das wie beim Geburtstagsproblem. G Geburtstage und N Leute werden draufgesetzt. Okay? Und oh Wunder, das G kürzt sie weg und was überbleibt ist P hoch K mal Q hoch N minus K. Wie immer das G war. Ist völlig egal. Ja? P ist der Anteil von den Roten, Q ist der Anteil von den Blauen, das G kürzt sie raus. P hoch K mal Q hoch N minus K. Ziemlich wichtiger Ausdruck. Sie sehen, wir haben wieder einen P-Münzwurf vor uns. Ja? Man kann sagen, vom Stichprobenziehen zum Münzwurf. Also vom Ziehen aus einer Urne zum P-Münzwurf. Ja? Es geht um den Anteil der roten Kugeln. Und das ist so für jede Folge von K1 und N-K0. Und zur Erinnerung noch einmal die Definition des einfachen P-Münzwurfs. Und damit haben wir sozusagen die Erkenntnis gewonnen, dass man vom Stichprobenziehen, vom Ziehen aus einer Urne auch zum P-Münzwurf kommt. Aber jetzt, meine Damen und Herren, ups. Bleiben wir nicht stehen beim Münzwurf, sondern gehen auch noch zum Würfeln. Also, ich meine, Münzwurf ist eine Sache, da geht es binär zu. Und beim Würfeln gibt es g mögliche Ausgänge. G gleich 6 ist Ihnen am vertrautesten. Ja? Aber man kann auch mal g gleich 3 haben. Das ist ein Übungsbeispiel auf dem Blatt 2. Ja? Da ist g gleich 3 Würfeln mit 3 möglichen Ausgängen. Bitte schelten Sie mich nicht, wenn ich rede von Würfeln mit 3 Seiten, 4 Seiten, 5 Seiten. Das ist einfach das sind die g-möglichen Ausgänge. So wie es 365 mögliche Geburtstage gibt in einem Nichtschaltjahr. Also das g ist eine flexible Geschichte. Das ist einfach die Menge der möglichen Ausgänge. Haben wir auch bei den Besetzungen so kennengelernt letztes Mal. Nicht? N Objekte oder N Personen oder was immer. N Zeilen in der Excel-Tabelle und jeweils g mögliche Ausgänge, die jedes Objekt haben kann. G mögliche Plätze, auf die es sich setzen kann. Ja? Okay, und jetzt, meine Damen und Herren, einfach wieder der Untertitel. Was 2 recht ist, soll g billig sein. Wir haben g mögliche Ausgänge. Wir haben nicht nur P und Q, die zu 1 summieren, sondern wir haben P1, P2 bis PG. G-Gewichte, die zu 1 summieren. Ja? Und die Definition des einfachen P1 bis PG-Würfelns ist die, dass wenn Sie, jetzt muss ich wieder hier, schauen Sie, es wird wieder verändert. Das S ist jetzt 1, 2 bis G hoch N. Das sind die Würfelprotokolle. Was wird beim ersten Mal gewürfelt? Was wird beim zweiten Mal gewürfelt? Und so weiter. Und was wird beim n-ten Mal gewürfelt? Das sind die Würfelprotokolle. Nicht? Und die Wahrscheinlichkeit einer solchen Würfelfolge ist P von A1 mal P von A2 und so weiter mal P von AN. Oder? Das war das, was wir vorher gehabt haben. P mal Q mal Q mal P, je nachdem, ob es ein 1er oder ein 0er war. Und jetzt haben wir halt nicht 2 mögliche Ausgänge, sondern G mögliche Ausgänge. Und das ist die Definition. Wieder eine Definition. Das einfache P1 bis PG-Würfeln. Eine direkte Verallgemeinerung der Definition des Münzwurfs. Und eine Zufallsvariable W, jetzt haben wir wieder W, weil wir würfeln, nicht einfach nur Z, wo wir Erfolge oder Misserfolge zählen, das W ist ein P1 bis PG-Würfeln, wenn es diese Verteilungsgewichte hat. Ach, und ich habe gewusst, irgendwo habe ich noch einen Tippfehler, der noch irgendwo drinnen bleibt und das wird dann heute Nachmittag. Voriges Jahr hieß es immer R, aber ich habe Ihnen schon gesagt, das R und das N, die schauen so gleich aus und das R ist auch so schlecht zum Aussprechen. G wie die Geburtstage und die Gesamtanzahl der möglichen Ausgänge und so. G ist sympathischer als R hier, also P1 bis PG würfeln. Ja? Okay, wird in der Folie korrigiert. Letztes Mal hatte ich immer gesagt, wer A sagt, muss auch B sagen oder so. Aber hier ist die Menge der Besetzung, die Besetzungen, sage ich einfach, für jedes A, für jedes Protokoll des Würfelns, frage ich mich jetzt dann, wenn K1-Komponenten gleich 1 sind, K2-Komponenten gleich 2 sind, KG-Komponenten gleich G sind, ist dann immer, kommt immer dieselbe Wahrscheinlichkeit raus. Ja? Also viele Feinprotokolle haben dasselbe Gewicht. Nämlich dann, wenn sie gleich viele Einsen, Zweien bis Ausgang G, wenn die Ausgänge dieselbe Anzahl haben, haben zwei solche Würfelfolgen dieselbe Wahrscheinlichkeit. Ja? Das ist unsere Definition, das beinhaltet die Definition. Ne? Und damit kann ich mich dann fragen, wie ist es, wenn ich jetzt mich frage, wie sind denn die Besetzungen verteilt? So wie ich beim Münzwurf fragte, wie ist die Anzahl der Einsen verteilt, frage ich mich jetzt, wie wahrscheinlich ist es denn, dass ich bei meinen Würfeln 3 Einsen, 4 Zweien, 3 Dreien und sonst nichts habe, zum Beispiel, wenn ich 10 Mal würfle. Ja? Und da ist es jetzt die Multinomialverteilung, die auf den Plan tritt. Und da müssen wir uns jetzt fragen nach der Anzahl. Wir müssen das jetzt modifizieren. Wir haben jetzt die Anzahl der Würfe mit der Eigenschaft, dass der Ausgang J ist. Ja? Die Anzahl der Würfe mit der Eigenschaft, dass der Ausgang J ist, und wir fassen diesen Vektor y1 bis yg zusammen zu einem Vektor von Besetzungen. Und was da jetzt der Bildbereich ist, das ist SNG. SNG, die Menge der Besetzungen von G-Plätzen mit N Objekten. Ja? Die Objekte sind jetzt die Würfe. Und man sagt einfach, wohin fällst du, Wurf Nummer I? Auf welchen Ausgang? Und dann mache ich einfach das Protokoll, wie viele Ausgänge kriege ich der Ort 1, der Ort 2 bis der Ort G. Ja? Das ist also jetzt mein neuer Wertebereich für die Vergröberung. Und das ist das SNG, was wir letztes Mal kennengelernt haben. Und jetzt fragen wir uns nach der Verteilung von Y. Und die Verteilung dieses Y, die ist nicht so schwer zu bekommen. Das ist sozusagen das Logo jetzt, genau dasselbe, wie es hier auch steht. Ja? Und nur, dass halt das H jetzt was anders ist. Das H ist jetzt nichts anderes als die Anzahl der I's mit der Eigenschaft, dass AI gleich J ist. Und das wäre sozusagen jetzt die, und das ist jetzt der Vektor, wenn J gleich 1 bis G ist. Also der Vektor der Besetzungszahlen. Ne? Das ist das H von A1 bis AN. Und das nenne ich einfach K1 bis KG, die Besetzungen. Und die Frage ist, wie ist das verteilt? Jedes A mit einer bestimmten Besetzung K, K ist hier fest, ja, hat ein und dasselbe Gewicht, nämlich P1 hoch K1 bis P mal PG hoch KG. Wie viele solche A gibt es? Und das wäre jetzt die Frage, wenn Sie 150 Leute sind und es gibt 10 Übungsgruppen, ja, und ich möchte in jede dieser Übungsgruppen 10 Leute geben, ja, wäre schön, aber wir haben ja viel größere Gruppen jetzt, dann kann ich jetzt sagen, okay, ich greife mir zuerst einmal 10 von Ihnen raus, die gebe ich in die erste Gruppe. Das sind 150 über 10. Ja? Dann habe ich nur mehr 135. Von denen nehme ich wieder 15 raus und gebe sie in die Gruppe 2. 150 über 10 mal 135 über 10 mal 120 über 10. Und so tut das baumartig aufspalten. Ja, bitte. Genau, 15 muss ich jeweils rausgreifen. Danke, danke, perfekt. 150 über 15 mal, okay, mal 135 über 15. Schauen Sie mal auf den Mund. Mal 120 über 15. Mal 105 über 15 und so weiter. Genau, so geht es. Und das ist dieses Produkt hier. N über K1 mal N minus K1 über K2 mal N minus K1 minus K2 über K3 und so weiter. Ja? Und wenn ich das aufschreibe und schaue, was da rauskommt, dann ist das nichts anderes als N-Fakultät durch K1-Fakultät mal K2-Fakultät mal KG-Fakultät. Das ist eine Verallgemeinerung für G gleich 2. Wenn Sie den Binomialkoeffizienten haben, können Sie auch durch Erweitern kriegen N-Fakultät durch K-Fakultät mal N minus K-Fakultät. Das ist der Binomialkoeffizient. Ja? Und das ist die multivariate Schwester des Binomialkoeffizienten und heißt Multinomialkoeffizient. Ja? Lies N über K1, K2 bis KG. Ne? Und das ist die Antwort und das ist das Multinomialgewicht. Ja? So wie gewohnt aus dem bivariaten Fall bei der Binomialverteilung P hoch K mal 1 minus P hoch N minus K mal Binomialkoeffizient schaut es jetzt multivariat aus. Und damit sind wir fast schon fertig. Das ist die Definition der Multinomialverteilung. Die Definition der Multinomialverteilung, das ist das Gewicht der Multinomialverteilung und es geht in die Besetzungen. Ja? Es geht in das SNG rein. Und das ist ein Beispiel, die Gewichte der Multinomialverteilung für n gleich 10 und g gleich 3 und p gleich 0 und diese Gewichte hier, ja, das ist es. Und dieses schöne Diagramm muss ich Ihnen auch noch zeigen. Das ist nämlich alles, was Sie heute gelernt haben. Würfeln, Münzwurf, Besetzung der Ausgänge, Anzahl der Erfolge, Multinomialverteilung, Binomialverteilung. Ja? Und das können Sie lesen von links nach rechts und von oben nach unten. Das ist also in mehrere Weisen miteinander gedanklich zu verknüpfen. Und jetzt noch eine Bitte an Sie. Sie wissen, ich bin Österreicher. Ich habe noch nie die deutsche Staatsbürgerschaft so richtig angestrebt, weil ich mich als Europäer fühle. Ich kann in diesem Land nicht wählen. Aber Sie, nicht alle, aber viele von Ihnen, dürfen wählen. Und das ist meine Bitte an Sie. Gehen Sie wählen am Sonntag, was immer Sie wählen. Aber es ist toll, dass wir in dem Land leben und es ist toll, dass wir wählen dürfen.